Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Lukas-Evangelium aufzuschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Wir wollen die Verse 68 bis 79 heute lesen. Ich fange mit Vers 67 an, als Einleitung zu diesem Lobpreis oder Lobgesang, Loblied des Zacharias. Sein Vater Zacharias, also Vater von Johannes des Täufers, der gerade beschnitten wurde am achten Tag nach seiner Geburt, sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünde, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Soweit das Wort Gottes. Herr unser Gott, wir danken dir für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, dass es auch lange angekündigt wurde und dass es geschehen ist. Und wir staunen, wenn wir diese Worte lesen, welche Erwartung die Erwartung des Volkes Israels war, zumindest einige aus diesem Volk, als die Zeit gekommen ist. Und wir wollen auch von demselben Geist auch beseelt werden, diese Erwartung auch selbst haben und uns darüber freuen und Dankbarkeit zeigen, dass uns endlich ein Heiland gegeben wird. Schenke heute, dass dieses Wort tief in unsere Seele eindringt, dass es uns bestimmt, dass es unsere Hoffnung, unsere Erwartung an dich auch auf und an dich auch erneuert und dass es uns auch zum Dienst auch motiviert. Amen. Ja, den Bibeltext, den wir heute am 4. Advent betrachten wollen, kennt man auch in der Tradition als unter dem Namen Benedictus. Benedictus bedeutet auf Latein gesegnet. Es ist ein Loblied, Lobgesang, den Zacharias zur Ehre Gottes anstimmte, als sein Sohn, der kleine Johannes, der später Johannes der Täufer werden soll, am achten Tag nach seiner Geburt, nach dem jüdischen Brauch auch beschnitten wurde. Das wird uns hier gesagt in diesem Kapitel 1. Wir finden eigentlich drei Lobgesänge am Anfang des Lukas-Evangeliums und traditionell tragen sie lateinische Namen. Und dieser Name entspricht dem ersten Wort des jeweiligen Lobgesangs. Also hier Benedictus, weil Zacharias seine Hymne an Gott mit den Worten "Gepriesen sei der Herr" beginnt. Wir finden auch andere Loblieder hier in dem Kapitel. Auch zunächst ganz am das erste ist das sogenannte Magnificat in Lukas 1. die Verse 46 bis 55, den wir gelesen haben, Magnificat des Maria, die Mutter Jesu. Magnificat, weil sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. So, auf Deutsch gibt es das Verb magnifizieren, aber das hat eine andere Bedeutung. Also das heißt erheben, groß machen. Meine Seele erhebt den Herrn. Sie gibt ihm Ehre und eigentlich der Macht, die ihm zusteht. Dann, danach folgt auch dieser Benediktus, wo Zacharias mit den Worten sein Loblied beginnt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und dann im Kapitel 2 haben wir ein drittes Loblied, weniger bekannt, aber auch sehr wichtig. Das ist der Lobpreis des Simeon, das sogenannte Nunc Dimittis, in dem Simeon betet, nun Herr, jetzt Herr, ja, nun Dimittis auf Latein, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Nachdem Simeon dieses kleine Kind gesehen hat, was eine große Erwartung seines Lebens war. Diese drei Lobgesänge, die wir haben, sind wunderschöne Hymne an die Herrlichkeit Gottes. Und sie zeigen nicht nur, wie dankbar diese Menschen, diese fromme Juden waren, dankbar für die Wunder, die er in ihrem Leben vollbracht hatte, sondern Antworten zu ihren Gebeten. Ja, wir haben auch gesehen, die Maria, so wie sie betet, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen, Herr. Und Niedrigkeit meint sie, es war ein miserables Leben, was die Juden der damaligen Zeit hatten, in einem kleinen Dorf, eine unbedeutsame, ein junges Mädchen, vielleicht 16 Jahre alt, unter der römischen Herrschaft, mit sehr vielen Schwierigkeiten und Anfechtungen in ihrem Alltag. Sie zeigen nicht nur das, sondern sie zeigen auch, wie sehr diese Menschen die Bibel kannten. Diese Loblieder sind von biblischen Worten geprägt. Das zeigt, dass diese Menschen wirklich mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift lebten. Sie kannten diese Schriften. Das ist ganz besonders erstaunlich bei einem so jungen Mädchen wie Maria, dass sie bestimmte Bibelverse, sie zitiert viele Zitate aus dem Alten Testament auswendig. Das heißt, in ihrem jungen Alter konnte sie schon viele Teile der Bibel auswendig. Und wenn man Menschen heute nach ihren Erwartungen an dieses Weihnachtsfest befragt, ihr könnt es auch probieren. Das liest man auch, das hört man in den Medien. Was sind die Erwartungen der Menschen? Dann merkt man, dass diese Erwartungen sich wirklich auf eine sehr materielle Ebene bewegen. Ja? Also die Erwartungen sind, ich erwarte Frieden in der Welt, ich erwarte die Lösung der vielen Probleme, die die Menschen haben, bessere wirtschaftliche Konditionen, Situationen oder bescheidene eigentlich Erwartungen. Hauptsächlich die größten Erwartungen der Menschen ist zum Beispiel, dass sie friedliche, stimmungsvolle und auch kuschelige Momente, das ist ein typisches Wort, das deutsches Wort, ne? Kuschelig, kuscheln. Kuschelige Momente in ihrer Familie oder unter Freunden. Was für Erwartungen an Weihnachten? Das hat wenig, ehrlich gesagt. Das hat schon ein bisschen, aber wenig, also nicht sehr viel mit Weihnachten zu tun, mit der Bedeutung dieses Festes. Wenn wir an Weihnachten nicht darüber nachdenken, dass Gott uns einen Erlöser gesandt hat, wie es die Erwartung dieser Menschen die diese Lobgesänge auch verfasst haben oder ja, gesungen haben, gesprochen haben, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, dann haben wir den Sinn dieses Festes nicht wirklich verstanden. Und es ist mein Wunsch, dass wir in dieser Vorweihnachtszeit über die Bedeutung der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus auch nachdenken und dass dies uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Zunächst einige Worte zum Kontext dieses Lobgesangs des Zacharias. Also wenn wir das Lukas-Evangelium sehen, wir, dass am Anfang Lukas berichtet, dass Gott sich Zacharias im Tempel geoffenbart hat. Es war das Privileg jedes frommen jüdischen Priester einmal, wenigstens einmal in seinem Leben im Tempel dienen zu dürfen. Das ist der große Tag, ist gekommen für Zacharias. Er ist schon sehr alt und er dient im Tempel und dort erschien ihm der Engel Gabriel und kündigte ihm, dass Elisabeth, seine Frau, trotz ihres hohen Alters schwanger werden sollte und einen Sohn gebären sollte. Und dieses Kind sollte nach den Worten des Engels Gabriel ein Prophet sein und der Prophet sein, der die Ankunft des Messias vorbereiten würde, sozusagen sein Vorreiter. Und Zacharias glaubt dem Engel nicht und weil er dem Wort des Herrn nicht glaubte, wurde er stumm und er blieb auch stumm bis zur Geburt des Kindes. Und hier bei der Geburt und bei der Beschneidung, genauer gesagt, 8 Tage nach der Geburt des kleinen Johannes, das erfahren wir ab Vers 57, da kommen die Nachbarn, die Beschneidung war immer so bei den Juden und ist immer noch bei den Juden ein sehr wichtiges Ereignis, die Nachbarn kommen zu gratulieren und es geht darum, diesem Kind auch einen Namen zu geben. Und wir lesen, dass sie wollen dem Kind den Namen seines Vaters nennen, Zacharias. Zacharias ben Zacharias. Ja? Zacharias, Sohn des Zacharias. Und dann sagt die Mutter Elisabeth, nein, nein, er soll nicht Zacharias wie sein Vater heißen, er soll Johannes heißen. Und dann fragen sich die Nachbarn, warum denn? Er ist doch keiner in der Verwandtschaft, der so heißt. Sie muss das rechtfertigen. Und gerade in diesem Moment, Zacharias, der stumm war, bekommt wieder sein Wort, seine Fähigkeit, seine Zunge, seine Fähigkeit zu reden. Und so berichtet Lukas, dass er nicht nur sagt, nein, sein Name soll Johannes sein, sondern dass er auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und begann, Gott zu loben. Und das sind diese Worte, die wir gerade gelesen haben. So, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, mit dem, was er jetzt in diesem Loblied auch gesagt hat. Und das Erste, was uns vielleicht sehr imponiert in diesem Lobgesang, dass es nicht erst rangig um seinen Sohn geht. Man hätte erwarten können, dass er Gott dankt für die Geburt, für die Beschneidung seines Sohnes. Müssen wir uns vorstellen, diese Leute waren sehr alt, konnten keine Kinder mehr, es war eine große Freude für sie, endlich ein Kind zu haben. Und das ist auch ein Grund, Gott zu danken. Aber das ist nicht der Anlass für diesen Lobgesang. Der Anlass für diesen Lobgesang ist, dass sie erkennen, dass mit dem Kommen dieses Kindes, mit der Geburt dieses Kindes auch ein richtiges Ereignis, ein wichtigeres Ereignis auch angekündigt wird. Und zwar das Kommen des lang ersehnten Messias. Das Einzige, was eigentlich Zacharias über seinen Sohn Johannes prophezeit, finden wir im Vers 76. Ein einziger Vers in diesem Lobgesang. Und du, Kindlein, die Rede ist von dem kleinen Johannes, du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und das verdeutlicht, dass das, was Zacharias Leben Sinn verleiht, nicht in erster Linie das irdische Glück ist, materiellen Segen, sondern das ewige Heil, das endlich Gott den Menschen in Israel gewährt. Zacharias beginnt sein Lobgesang mit den Worten, bekannte Worte, die die meisten frommen Israeliten, Juden auch heute zu Beginn ihrer Gebete sagen. Baruch ata Adonai Eloheinu. Das heißt, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Gott Israels. Heute noch, wenn die Juden beten, fangen sie immer ihrem Gebet mit dem Lob Gottes. Gepriesen sei der Herr, unser Gott. Nicht irgendwelche Gott, sondern unser Gott. Und es ist zu beachten, dass Juden aus Respekt den Namen Gottes, Yahweh, nicht aussprechen, sondern ihn Adonai nennen. Hier, ne? Also der Herr ist hier Adonai. Und Adonai bedeutet mächtiger Herr. Es ist auch, es bedeutet nicht nur Herr, wie wir oft denken, sondern mehr als Herr. Also weil Herr, einen Menschen kann man auch Herr nennen. Ja? Also mächtiger Herr, erhabener Herr. Oder Gebieter, würde man auch sagen, Gebieter. Zacharias erkennt in Vers 68, dass der Herr sein Volk besucht hat und ihm Erlösung bereitet hat. Gott hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und wir müssen uns vorstellen, dass Gott seit 400 Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Der letzte Prophet in Israel, der ein Wort Gottes empfangen hat, war der Prophet Malachi, ganz am Ende des Alten Testaments, ungefähr 400 Jahre vorher. Gott hat nicht mehr gesprochen. Und dann verstehen wir auch die Bedeutung von diesen Worten. Gott hat sein Volk besucht, endlich. Gott spricht wieder. Und nicht nur, dass er spricht, sondern er verkündigt auch große Freude. Das Kommen des lang ersehnten Messias. Und das war auch, das waren die Worte, die letzte Worte des Propheten Malachi. Ich werde euch den Vorreiter des Herrn schicken, einen neuen Elia, und er wird, und dann wird der Herr kommen, auf den ihr wartet. Und dieser Ausdruck, Gott hat sein Volk besucht, ist von besonderer Bedeutung in der biblischen Geschichte. Er verweist eigentlich auf eine Prophezeiung, die Josef, der Patriarch, seinen Brüdern in 1. Mose 50, kurz vor seinem Tod in Ägypten, gemacht hat. Und dort in diesem Kapitel, ganz besonders in den Vers 24, 25, hat er ihnen zweimal versichert, Gott wird euch gewisslich besuchen. Gott wird euch gewisslich besuchen. Ich werde nicht mehr da sein, vielleicht werdet ihr auch nicht mehr da sein, obwohl es geht auch hier hauptsächlich um die Befreiung aus Ägypten. Und das ist das, auf das er sich bezog hier. Und diese Befreiung aus Ägypten sollte 400 Jahre später geschehen. Also wir haben auch hier wieder 400 Jahre. 400 Jahre nach dieser Prophezeiung von Josef befreit Gott sein Volk aus Ägypten. 400 Jahre nach den letzten Worten des Propheten Malachis befreit Gott sein Volk durch das Kommen des Messias. Zacharias vergleicht die Erlösung, die der Messias bringen soll, mit der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Und er sagt hier in Vers 68, Gott hat Erlösung bereitet. Einige übersetzen das ein bisschen schwächer, aber das ist wirklich Erlösung. Das ist hier ein besonderes griechisches Verb, was benutzt wird. Das ist das Verb lutro. Es gibt für Erlösung zwei Verben in Griechischem. Und dieser Verb lutro bedeutet hauptsächlich eine Befreiung oder die Freikaufung, sagt man, oder Freikauf eines Sklaven durch die Bezahlung eines Lösegelds. Das ist ein spezieller Begriff. Jesus gebraucht auch dieses Verb in Markus 10, Vers 45, wenn er sagt, dass er gekommen ist zu dienen und sein Leben als Lösegeld, Lutron kommt aus diesem Verb, Lutron, als Lösegeld für viele, um sie zu befreien, um sie zu erkaufen. Es gibt auch im Neuen Testament ein anderes Verb, das ist das übliche Verb für eine für einen Freikauf, das Verb agorazo, das wird benutzt auch hauptsächlich, damals wurde es auch verwendet, wenn man einen Sklave aus dem Markt befreit hat, gekauft hat, irgendwas für sich gekauft hat. Aber dieser Verb lutro passt ganz genau auf das, was Jesus auch getan hat, weil Jesus selbst dieses Verb verwendet. Vers 69 geht Zacharias weiter und er sagt, er hat uns dadurch auch aufgerichtet ein Horn des Heils, wortwörtlich hier in der Schlachterübersetzung, ein Horn des Heils im Hause Davids. Das Horn des Büffels, ist das, was gemeint hier, war in der Antike ein Symbol der Kraft. Also wenn man sich Kraft vorgestellt hat, dann dachte man an einen Büffel und das Horn eines Büffels. Und das ist natürlich ein Symbol. Zacharias will damit zum Ausdruck bringen, dass der Messias ein mächtiger König sein wird. Ein mächtiger König, der eigentlich der Nachkommen Davids ist. Und sein Reich wird vergleichbar mit dem Reich Davids oder Salomos in der Antike, also 1000 Jahre früher. Und das ist auch das, was er sieht hier in der Geburt des Messias. Er sieht die Erfüllung der Prophezeiung, die Gott dem König David 1000 Jahre vorher gemacht hatte, als er ihm versprochen hatte, dass einer seiner Nachkommen auf dem Thron Israels regieren würde. Und diese Prophetie ist erstaunlich, weil Gott verspricht David, dass er immer für ewig ein Nachkommen auf seinem Thron haben würde. Ja, und das hat natürlich die Juden sehr geprägt, als sie an den Messias gedacht haben, an diese Prophezeiung gedacht, die Davids gegeben wurde. Also das Kommen eines mächtigen Königs, der über den Thron Israel sitzen soll und das Volk befreien soll von allen seinen Feinden. Und es ist auch verständlich, warum die Erwartung des Volkes Israel zu dieser Zeit eine starke politische Dimension hatte. Sie erwarteten einen Messias, der sie befreien sollte, der wieder den Thron David herrichten sollte und dem Land seine damaligen Größe wiedergeben sollte. Müssen wir uns vorstellen, dass seit der Deportation nach Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus das Land nie wieder seine frühere Größe zurückerlangt hatte. Also es gab schon erstaunliche Geschichten, die da passiert sind. Also man sieht auch die Zeit der Makkabäer und dann so eine erstaunliche Befreiung. Aber das Land, so wie es unter der Herrschaft Davids war, diese Größe wurde nie wieder zurückerlangt. Und jetzt, als wir uns im ersten Jahrhundert von unserer Zeit befanden, war das Land von den römischen Besatzern und sehr stark unterdrückt. Und das Leiden des Volkes war sehr groß. Wenn man in 2. Samuel 7 liest, was Gott David über seine Nachkommen offenbart hat, ist es durchaus logisch zu verstehen, dass der Messias sichtbar auf Erden regieren sollte. Die Versprechung, die Gott gemacht hat, es wird ein jemand sein, der auf deinem Thron sitzen wird. Und das war die Vorstellung, ein irdischer Reich. Was Israel leider nicht verstanden hatte, in der Auslegung dieser Prophetie, war, dass der Messias vorher auch leiden und abgelehnt werden muss, bevor er in seine Herrlichkeit eingehen konnte. Und wir sehen das sehr gut, auch nach der Auferstehung Jesu, als Jesu diese Jünger von Emmaus auf dem Weg trifft. Dann fragt er sie, was ist denn da los? Und da antworten sie, weißt du nicht, was passiert ist? Der Christus, also Jesus aus Nazareth, und wir haben unsere Erwartung, war der, dass er der Messias war, der ist jetzt gekreuzigt worden und ja, Zwar haben Frauen gesagt, er wäre auferstanden, aber unsere Hoffnung war, dass er uns befreien sollte. Und jetzt ist es erst der dritte Tag, dass diese Dinge geschehen sind. Und Jesus tadelt sie sehr, sehr heftig hier, ne? Indem er sie so nennt, o ihr Unverständigen, o ihr Dummköpfe, ihr seid Dummköpfe, ihr habt nicht verstanden, die Bedeutung der Prophetie. Und er sagt auch, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und seltsamerweise, ich mache einen kleinen Exkurs, beobachten wir auch diesen Trugschluss auch heute bei vielen Christen, die sich die geistliche Herrschaft Christi vom Himmel aus bis zu seiner Wiederkunft als etwas vorstellen, was notwendigerweise Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben soll und Teil eines politischen Programms sein muss. Ich denke, das ist nicht ganz richtig, so zu denken. Und es gibt auch ausreichend Belege in der Schrift. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 5 zum Beispiel lesen wir, dass Christus in diesem Sinne über die gesamte Schöpfung herrschen wird. Das heißt, so wie wir uns, also diese irdische, diese sichtbare Herrschaft, wenn die siebte Posaune ertönt und Stimmen im Himmel ausrufen, die Königreiche der Welt sind nun unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dies wird letztendlich geschehen, wenn der Zorn Gottes offenbart wird, die Verstorbenen gerichtet werden und die Gläubigen auch belohnt werden. In den Versen 70 und 71 redet Zacharias über die Versprechen, die Gott gemacht hat, das Land von seinen Feinden zu befreien. Ja, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Es ist interessant zu sehen, dass es zwar teilweise Erfolge in der Geschichte Israels gab, aber dieses Versprechen wird erst am Ende der Zeit wahr, wenn Christus wiederkommt und alle seine Feinde unter seine Füße legen wird, sagt uns Paulus im 1. Korinther Brief, Kapitel 15. Dann wird er, nachdem er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, dem Reich seinen Vater übergeben. Und dann wird er, Gott wird auch durch seinen Sohn in alle Ewigkeit herrschen. Die Verse 72, 73, da haben wir eine andere Komponente, die sehr wichtig ist. Das zeigt auch, dass der Messias die Erfüllung der Verheißung an die Väter ist. Ein wichtiger Aspekt, der hier hervorgehoben wird, ist die Tatsache, dass Gott, wenn er seine Verheißung erfüllt, im Rahmen seines Bundes handelt. Ein Bund, den er einst mit Abraham gemacht hat. Um Barmherzigkeit zu erweisen, Vers 72, an unsere Väter und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat Gott mehrere Bünde oder Bündnisse geschlossen. Abgesehen vom Schöpfungsbund, Bund im Garten Eden, sind diese Bünde bedingungslos. Also das heißt nicht, dass die Menschen nichts zu tun haben, sie haben auch einen Teil zu erfüllen, aber sie sind bedingungslos in dem Sinne, dass Gott sich selbst verpflichtet, alles zu erfüllen. Gott garantiert die Erfüllung dieser Bünde, den Erfolg dieser Bünde. Das hängt eigentlich von seiner Treue ab und diese Bünde oder Bündnisse sind immer mit einem Versprechen verbunden, dass Gott einhält. Gott verspricht, dass er sein Wort halten wird. Fast 2000 Jahre vor der Geburt Jesu erwählte Gott aus reiner Gnade Abraham, einen Heiden, der nichts, vielleicht wenig von ihm wusste. Er kam aus der Stadt Ur in Chaldea und er versprach ihm, aus ihm ein großes Volk zu machen. Obwohl Abraham und seine Frau Sarah bereits sehr alt waren und auch wie hier Elisabeth und Zacharias keine Kinder haben konnten. Gott versprach Abraham, seinen Nachkommen das Land Kanaan zu geben und durch sie alle Familie der Erde zu segnen. Und das Neue Testament, insbesondere der Apostel Paulus im Galaterbrief, lehrt, dass mit der Nachkommenschaft Abraham in Wirklichkeit Jesus Christus gemeint ist. Es ist interessant, was Paulus lehrt. Er sagt, die Nachkommenschaft Abraham, die Verheißung an das Volk Israel, erfüllen sich nicht nur so insgesamt durch das Volk, sondern durch jemand, der wirklich der Vertreter dieses Volk ist, Jesus Christus. In ihm werden die anderen indirekt gesegnet und nicht nur die Juden. Das ist auch die Neuheit im Neuen Testament, sondern die ganzen Familien der Erde, wie Gott eigentlich das Abraham auch versprochen hatte. Durch seine Nachkommenschaft werden alle Nationen der Welt, alle Völker, die Goim, werden auch gesegnet. Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Wie bereits gesagt, erwartet das Volk Israel einen politischen Messias in erster Linie. Ein Messias, der die Größe des Landes wiederherstellen sollte, wie zur Zeit Davids und Salomos. Und aus diesem Grund haben die Juden Jesus abgelehnt, weil Jesus nicht ihrer Erwartungen entsprach. Sie haben erkannt, dass er nicht ein solcher König, ein solcher politischer König werden wollte. Das sehen wir sehr gut bei der Brotvermehrung. Als Jesus die Brot vermehrte für 5000 Männer, noch mehr mit Kindern und Frauen, lesen wir, dass das Volk zu ihm kam und wollte aus ihm König. Die wollten ihn zu König machen. Und Jesus entwich, er floh. Weil er sah, dass die Menschen ihm zu diesem falschen König, das war nicht seine Vorstellung, dass die Menschen ihn zu diesem irdischen König machen wollte. Und das hat wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt die Erwartung von vielen Menschen enttäuscht. Und das Volk hat angefangen, sich jetzt wirklich von diesem Messias abzuwenden. Zacharias erkennt in Vers 75, dass die Erlösung, die der Messias bringen soll, die Menschen von ihrer Furcht befreien soll und ihnen ermöglichen wird, auch Gott heilig und gerecht zu sein, dass wir ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Das ist der Schwerpunkt dieser Erlösung, dass das Volk vor Gott heilig und gerecht sei. Und der Irrtum vieler Juden bestand darin, dass sie glaubten, aufgrund ihres Privilegs als Volk Gottes, Erben der Verheißung an die Väter, automatisch Teil dieses Reiches zu werden. Sie dachten, wenn das Reich kommt, sind wir automatisch dabei. Sie verstanden nicht, dass Gott in den Prophezeiungen mehrmals deutlich gemacht hatte, dass er den Menschen vor allem ein neues Herz geben möchte. Das sehen wir ganz besonders bei dem Prophet Jeremia. Gott will den Menschen ein neues Herz geben. Hesekiel, er wird sie mit einem reinen Wasser reinigen von ihren Sünden. Der Schwerpunkt lag auf die Vergebung der Sünden des Volkes. In einer Diskussion mit den Juden in Johannes Kapitel 8 behaupten sie, sie seien Abrahams Samen. Wir sind die Nachkommen Abrahams. Und wir sind nie Knechte von niemandem geworden. Und Jesus verdeutlicht ihnen darauf hin, dass sie in Wirklichkeit Sklaven der Sünde sind. Und dass nur er sie davon befreien kann. Jesus zeigt wirklich, also was er meint mit einer Befreiung. Erstens kommt eine Befreiung der Sünde, von der Knechtschaft der Sünde, die unser Leben bestimmt. Das ist das Ziel Gottes bei der Erlösung. Viele unserer Zeitgenossen, die Weihnachten heuten als Aufruf zum Frieden betrachten. Das ist, schockiert mich immer wieder, dass man von Frieden spricht, wenn man an Weihnachten denkt. Und sie wünschen sich Frieden, so wie sie selbst Frieden erleben. Ja? Damit wollen sie sagen, die Welt wäre besser, wenn alle so denken würden, wie ich denke. Ich treffe immer wieder Menschen auf der Straße, die sagen, wenn alle Menschen so denken, wie ich denke, dann hätten wir Frieden auf Erden. Damit zeigen sie, dass sie wirklich nicht verstehen, dass das Böse etwas ist, das im Herzen, in unserem Herzen aller sitzt, tief, hat tiefe Wurzeln in unserem Herzen und alle betrifft. Und das macht immer wieder deutlich für mich, dass Jesus kam, um uns von der Macht der Sünde zu befreien, in erster Linie. Ja, die Verse, es geht auch weiter, 77, er will sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, durch die Vergebung ihrer Sünde. Dann Vers 78, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Zacharias bezeichnet hier den Messias als die aufgehende Sonne. Die aufgehende Sonne, das ist, was im Griechischen tatsächlich geschrieben ist, das Wort Anatoli. Es gibt Leute, die haben diesen Vornamen, Anatoli bedeutet die aufgehende Sonne. Aus der Höhe, es ist auch ein Bild. Die Sonne kommt von unten nach oben. Und hier ist es die aufgehende Sonne, aber die Sonne von der Höhe, aus der Höhe kommen, von Gott selbst. Und hier haben wir eine Anspielung auf das letzte Buch des Alten Testaments, Malachi, wie gesagt, Kapitel 3, Vers 20 oder je nach Übersetzung 4, Vers 2, wo wir lesen, dass für die, die Gott fürchten, also nicht für alle, sondern für die, die Gott fürchten, die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Also ein sehr schönes Bild hier. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und unter ihren Flügeln wird Heilung sein. Der Grund für diese Manifestation des Lichts von oben ist, dass, und so steht es hier im griechischen Text wörtlich, in Vers 78, da steht hier der herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, da steht auf Griechisch die Eingeweide des Mitgefühls Gottes, auch ein schönes Bild, also zu zeigen, wie Gott bewegt ist auch. Wir haben auch in unserer letzten Predigt auch gezeigt, dass Gott Gefühle hat, ja? Auch wenn er unwandelbar ist. Das sind Gefühle, die er ständig hat, also keine Veränderung in seinem Wesen, dass er einmal so ist und einmal so ist. Gott kann ein zorniger Gott sein und gleichzeitig ein Gott, der eine extreme, zarte Barmherzigkeit und zarte Mitgefühle für seine Kinder hat. Und hier wird deutlich gesagt, dass durch das Kommen des Messias erbarmt sich Gott seines Volkes. Und nicht nur das, der Apostel Paulus erwähnt auch in seinem Brief an Titus zweimal, dass in Jesus Christus die Gnade Gottes sich als Quelle des Heils für alle Menschen offenbart hat. In Jesus hat sich die Gnade, die Barmherzigkeit, das ganze Mitgefühl Gottes, die Freundlichkeit Gottes als Quelle des Heils für alle Menschen geoffenbart. Die Rede ist von dem Licht, das aus der Höhe kommt. Es entspricht auch dem, was Jesaja im Kapitel 9 seines Buches auch ankündigt, wenn er sagt, dass das Volk Wir kennen sehr gut diesen Text, das Volk, das in der Finsternis wandelt, das Volk aus Galiläa, damals von den Assyrern bedroht und dann später besetzt auch. Das Volk, was in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht erblickt. Und Jesus auch hat von sich selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er meint hier also, wird das Heil, ihm wird das Heil zuteil, das Gott auch versprochen hat. Und das ist offensichtlich auch durch diese vielen Bibelzitate, dass Jesus Christus, dass er der Erlöser ist, den Zacharias und die gesamte Heilige Schrift prophezeit haben. Alles erfüllt sich in seiner Person. Jesus hat den Juden gesagt, ihr lest die Heiligen Schriften und es sind die, die über mich zeugen. Und wie der Engel Josef sagte, nachdem er ihm erklärt hatte, wie Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden war, er sagt, der Engel Gabriel, du sollst ihm den Namen Jeshua geben, denn er wird sein, oder Jehoshua, also das heißt Retter, denn er wird sein Volk von ihren Sünden erlösen. Matthäus 1, Vers 21. Der Benediktus endet, oder das Benediktus endet in Vers 79 mit der Aussage, dass der Messias uns auf dem Weg des Friedens führen wird. Und dies entspricht dem, was die Engel den Hirten in der Nacht von Bethlehem verkünden werden. Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Es handelt sich natürlich nicht um einen politischen Frieden, sondern um den Frieden mit Gott und nicht, wie gesagt, um den Frieden, wie die Menschen ihn erwarten. Ein Frieden, den wir nur erkennen können, wenn wir diese gleiche Erwartung haben, wie die Menschen hatten, das Bedürfnis, dass wir einen Erlöser, einen Erretter brauchen und dass wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind für unser Heil. Ich möchte am Ende mit einer kurzen Geschichte beenden. Es geschah in der Weihnachtszeit 1879, also schon lange Zeit her, vielleicht 150 Jahre, da beobachtete ein atheistischer Journalist in der Stadt Boston in den USA drei kleine Mädchen, die vor einem Schaufenster voller Spielsachen standen. Und eines dieser Mädchen war blind. Und die zwei anderen Mädchen, ihre Freundin offensichtlich, gaben sich, das hörte der Mann auch, viele Mühen, versuchten ihre Freundin Puppen zu beschreiben, die im Schaufenster waren, wie sie aussehen und so weiter. Und es war natürlich schwierig, aber was diesen Journalist wirklich frappierte, war also, welche Mühe sie sich gegeben haben und wie schwierig es für dieses Mädchen war, er konnte ihre Diskussion auch mithören, wie schwierig es war für sie, sich vorzustellen, was die anderen sahen. Und der Mann hatte nie darüber nachgedacht, wie es ist, und das war für ihn Anlass, auch einen Artikel darüber zu schreiben in der Chronik seiner Zeitung. Er schreibt deshalb einen Zeitungsartikel über dieses Thema. Zwei Wochen später besuchte der gleiche Mann, dieser atheistische Journalist, eine Versammlung des berühmten Evangelisten Dwight Moody in seine Stadt in Boston. Und der Grund, weil er Atheist war, der Grund für seinen Besuch dieser Versammlung, dieser Evangelisation von dem berühmten Evangelisten Moody, war, einen kritischen Beitrag über ihn zu schreiben. Er wollte seine Worte hören und Anlass finden, um wirklich ihn zu kritisieren. Wie sehr überrascht war dieser Mann, als er hörte, wie Moody seinen Zeitungsartikel über die drei Kinder nutzte, um eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Moody benutzte diesen Artikel, diese Geschichte und sagte, wisst ihr, so wie das blinde Mädchen hier in dieser Geschichte sich die Spielsache nicht vorstellen konnte, so kann sich auch ein verlorener Mensch die Herrlichkeit Jesus nicht vorstellen. Er kann diese Herrlichkeit nicht erkennen, weil er geistlich blind ist. Und Gott muss den stolzen Menschen, den ungläubigen Menschen, die Augen öffnen, damit er seine Sünden erkennt und sich vor dem Erlöser demütigt und ihm im Glauben vertrauen kann. Und das hat diesen Journalist wirklich überrascht. Er verstand das wirklich als das Wort Gottes zu ihm an diesem Tag. Und er glaubte dann an Gott. Er wurde gläubig. Seine Augen wurden geöffnet. Er erkannte, dass diese Botschaft speziell für ihn bestimmt war, von Gott, ein Wort von Gott an ihm. Und er sah seine eigene Not, seine Sünden und nahm Christus als seinen Erlöser an. Wir sehen hier, wie Gott wirkt in den Menschen. Und diese Geschichte verdeutlicht sehr, dass das Licht, das wir brauchen, um die Herrlichkeit des Evangeliums zu sehen, nur von oben kommen kann. Amen.